Ja, vielen Dank, dass ihr uns in die Nähe Jesu geführt habt. Wunderbar ist er. Wunderbar. Weltgebetstag für verfolgte Christen. Ich habe die Predigt genannt. Wie habe ich sie eigentlich genannt? Mindestens 2 Quanten Trost. Wer nicht weiß, warum ein Pastor auf so einen seltsamen Predigttext oder Titel kommt, der spricht immer die jüngeren Leute an, die können da ein bisschen Aufklärung geben, womit das zusammenhängt. Ich lese uns den Predigttext aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 1, also ganz am Anfang dieses Briefes vom Apostel Paulus an seine christlichen Freunde in Korinth. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in aller unserer Trübsal, damit auch wir auch trösten können, die in allerlei Trübsal sind, mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Gott. Denn wie die Leiden Christi reichlich über uns kommen, so werden wir auch reichlich getröstet durch Christus. Haben wir aber Trübsal, so geschieht es euch zu Trost und Heil. Haben wir Trost, so geschieht es zu eurem Trost, der sich wirksam erweist, wenn ihr mit Geduld dieselben Leiden ertragt, die auch wir leiden. Und unsere Hoffnung steht fest für euch, weil wir wissen, wie ihr an den Leiden teilhabt, so werdet ihr auch am Trost teilhaben. Denn wir wollen euch, liebe Brüder, nicht verschweigen, die Bedrängnis, die uns in der Provinz Asien widerfahren ist, wo wir über die Maßen beschwert waren und über unsere Kraft, so dass wir auch am Leben verzagten und es bei uns selbst für beschlossen hielten, wir müssen sterben. Das geschah aber, damit wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst setzten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt, der uns aus solcher Todesnot errettet hat und erretten wird. Auf ihn hoffen wir, er werde uns auch hinfort erretten. Dazu helft auch ihr durch eure Fürbitte für uns, damit unsertwegen für die Gabe, die uns gegeben ist, durch viele Personen viel Dank dargebracht werde. Weil das ja ein Gebetstag ist, deswegen möchte ich nur einige Hinweise zu diesem Bibelwort geben, das uns hoffentlich auch in das Gebet, in die Fürbitte hineinführt. Der erste Punkt: der Vater der Barmherzigkeit, den entdecken wir im Vers 3 gleich am Anfang. Der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, dass heute, 2008, jeder 10. Christ auf der Welt aufgrund seines Glaubens verfolgt wird. Jeder 10. Wir könnten jetzt, wenn wir ein globales Dorf hier unter uns abzählen, da kämen wir auf 12 bis 15 Personen, die verfolgt werden, die also ihren Beruf verlieren, die also aus ihrer Wohnung vertrieben werden, die mit Drohanrufen oder Briefen überzogen werden, die unter großer persönlicher Gefahr nur in den Gottesdienst kommen können, die riskieren, ins Gefängnis zu kommen oder gar erschossen zu werden, wenn sie Zeugnis von Jesus Christus geben. So wäre das, wenn wir ein globales Dorf wären. Manchmal werden diese Christen vom Staat bedroht. Oftmals dürfen sie glauben, was sie wollen. Die Gedanken sind ja frei, das wissen wir. Aber sobald ihr Glaube auch Konsequenzen hat, sobald sie in Gottesdienst gehen, sobald sie ihre Kinder christlich erziehen, besonders Zeugnis geben, missionieren, stehen sie mit einem oder zwei Beinen im Gefängnis oder auch an der Wand. Manchmal macht sich der Staat nicht die Mühe, sie zu bestrafen oder zu verfolgen, weil das schon die Gesellschaft tut, weil sich schon radikale Menschen finden, die bereit sind, einen Mord zu begehen. So geschehen in der Türkei. Vergessen wir nicht, dass wir in der Vergangenheit in Deutschland als Gemeindebewegung eine verfolgte Gemeinschaft waren. In der ersten Generation hat man unsere Väter inhaftiert, man hat sie mit Geldstrafen belegt, Man ist nachts in die Häuser eingedrungen und hat kleine Kinder zwangsgetauft. Polizei vorneweg, hintendran der Pfarrer. Eheschließungen wurden uns verweigert und Beerdigungen genauso. Wir leben im beschaulichen Mitteleuropa und unter uns ist Nichtverfolgung Realität. Das ist in vielen Ländern, ist es Gott sei Dank so. Gott sei Dank, 90% der Christen werden nicht verfolgt. Aber Verfolgung ist genauso auch Normalität. Und die Frage ist, wie verändert Verfolgung die Beziehung zu Gott? Was macht es mit uns, wenn wir verfolgt werden? Und wie verändert Verfolgung die Beziehung zu Glaubensgeschwistern, die nicht verfolgt werden? Der zweite Korintherbrief wurde von jemand geschrieben, der verfolgt wurde. Und wie ich so vorhin überlegt habe und alle Bücher des Neuen Testaments durchgegangen bin, ist mir eigentlich kein einziges eingefallen, kein einziges Buch im Neuen Testament, das nicht von einem nicht verfolgten Christen geschrieben wurde. Paulus ist irgendwann gestorben für den Glauben. Er ist auch massivst verfolgt worden. Und er schreibt diesen Brief an eine Gemeinde, die nicht verfolgt wurde. Wer ist Gott für ihn, den Verfolgten? Wie kommt er zu Gott? Welchen Zugang hat er zu Gott? Er gewährt uns einen Einblick in seinen Glauben und er beginnt den Brief mit dem Lob Gottes. So wie wir diesen Gottesdienst mit dem Lob Gottes begonnen haben, so fängt er auch an. Über Gott kann man ja alles Mögliche sagen, vieles Richtige. Denken wir nur daran, wer Gott für uns alles ist. Was ist Gott für uns? Was bedeutet er uns? Für ihn, dem Paulus, ist er der Vater der Barmherzigkeit und er ist der Gott allen Trostes. Und dieses Stichwort Trost kommt in diesem ganzen Abschnitt ganz oft vor. Trost, Trost, Trost. Und das hat etwas mit seiner besonderen Lebenslage zu tun. Wobei Trost vielleicht nicht gerade die allerbeste Übersetzung des Originalbegriffs ist. Ich habe heute früh am Frühstückstisch einmal gefragt, was ist denn Trost? Und da kam die Antwort aus dem Kreis unserer Familie, Trost ist die Silbermedaille bei den Olympischen Spielen. Das ist auch Trost, ja. Denken wir bei Trost an Kinder, die weinen, weil sie sich das Knie aufgeschlagen haben oder ihr Hamster verendet ist. Mutter, Oma kommt, nimmt sie in den Arm, es geht ihnen schlecht und wenn sie so Zuwendung bekommen, geht es ihnen wieder besser. Denken wir bei Trost vielleicht auch an Erwachsene, die nicht richtig erwachsen geworden sind, sondern noch sehr, sehr viel Zuwendung brauchen, mehr als es vielleicht sonst der Fall ist. Trost braucht man, wenn man traurig ist. Aber Trost hier hat eine andere Ursache. Trost ist vom Original hier, von der Bibel her, mehr ergebnisorientiert gefasst. Trost ist Ermutigung. Trost ist Befreiung. Wir haben vorhin Jesus als den Befreier gepriesen, wie er uns aus dem Gefängnis herausführt. Und das ist genau Trost. Das ist das. Ansporn. Machen, dass jemand, der wie eingeklemmt ist, wieder aufatmen kann, wieder frei sein kann, wieder leben kann. Das ist hier mit Trost gemeint. Und solch ein Gott allen Trost, das ist unser Gott. Diese Erwartung dürfen auch wir haben, wenn wir uns an Gott wenden, dass man wieder richtig leben kann. Er ist ein Gott des Trostes. Wer braucht Trost? Was ist der Gegenbegriff zu Trost? Ich habe mal so in diesen Abschnitt reingeguckt und es ist mir aufgefallen, dass viel von Trübsal die Rede ist. Trübsal macht Trost erforderlich. Und auch hier wieder trifft die Übersetzung nicht ganz genau das, was vom Griechischen her gemeint ist. Was ist Trübsal? Trübselig sind die, die in die Enge getrieben sind. Trübsal sind zwei Bestandteile, Trüb und Saal. Und Saal, was ist ein Saal? Das ist sicher nicht das mit Doppel-A, sondern denken wir an das Rinnsal, ein kleiner Bach, der sich so seinen Weg sucht durch den Wald oder durch ein Feld. Ein kleiner Bach, der schnell verstellt ist durch irgendein Felsen oder ein Hindernis, oder ein Bach, der durch Trockenheit in einer Wüste schnell versickert. Ein bedrohtes Etwas, ein Rinnsal. Wenn wir jetzt zu Trübsal gehen, dann ist das so, wie wenn wir wie so ein Rinnsal unterwegs sind, aber unser Leben ist ständig bedroht. Es wird eingeengt durch Berge, die sich in den Weg stellen, eine Mauer, es wird eng und die Aussichten sind trübe. Wer weiß, was hinter der nächsten Biegung ist. Trübsal. Bedrängnis, das ist ganz stark hinter diesem Wort. Bedrängnis. Sie werden zum Beispiel verfolgt, die Christen. Und weil ihr Christsein illegalisiert wurde, weil sie Strafe und Isolation riskieren, leben sie in Trübsal. Sie sind bedrängt, es wird eng, weil ihre Familie sich von ihnen losgesagt hat. Der Vater sagt, du bist für mich gestorben, weil du Christ geworden bist. Komm nicht mehr in mein Haus. Weil sie keine Freunde mehr haben. Weil sie im Innersten tief verunsichert sind und verängstigt sind und ihre Freude über diesen Schatz, den sie gefunden haben, Jesus, Wahnsinn, hin ist. Gerade solchen begegnet Gott immer wieder als ein Vater, als ein liebender, barmherziger Vater, als ein tröstender Gott. Das ist ein Wunder, diesen Trost durch Gott. Das ist menschlich nicht erklärbar, das ist auch psychologisch nicht erklärbar. Im Psalm ist diese Erfahrung ganz, ganz gut ausgedrückt. Da steht, du stellst meine Füße auf weitem Raum. Das ist Trost. Zweite Erläuterung, Getröstete werden zu Tröstern. Der uns tröstet in aller unserer Trübsal, damit wir auch getrösten können. Paulus wurde getröstet, er hat es erfahren in Asien, in dieser Provinz, wo so viel Widerstand war. Und jetzt kann er wieder richtig aufatmen. Und es ist auch wieder Raum zur Freude da. Trotz Verfolgung ist das Leben wieder lebenswert. Es ist Raum da für Träume. Das allein ist schon ein Grund, Gott zu loben. Aber es gibt noch einen zweiten Grund, Gott zu loben. Nicht nur, weil er selber getröstet worden ist, sondern er kann jetzt selber trösten. Nicht nur in dem Sinn, wie ein kleines Kind getröstet wird. Heile, heile, Kälber, Dreck, morgen früh ist alles weg. Sondern richtig, dass Befreiung stattfindet. Wer den Gott des Trostes persönlich erlebt hat, der hat auch eine ganz besondere Vollmacht bekommen, eine Vollmacht, anderen Trost zu spenden. Es gehört von da an zu seinem persönlichen Dienstprofil. Es ist fast wie eine Gabe. Er hat eine Gabe erworben. Wer getröstet ist, hat eine ganz besondere Vollmacht zu trösten. So sind es gerade die verfolgten Christen in Korea, in Algerien, in der Türkei, in China, die uns, den nicht verfolgten Christen, Trost, Vertrauen und Zuversicht schenken und nicht umgekehrt. Menschlich gesehen genau umgekehrt herum, wie wir es eigentlich denken sollten. Einige von uns waren gestern in Marburg zu einem Tag der verfolgten Christen und haben dazu auch einiges gehört. Und ich bitte mal die Hanna, uns einiges dazu zu sagen.
Hallo, guten Morgen. Einiges ist ein dehnbarer Begriff. Ihr müsst die Hand heben, wenn ich zu lang ausführlich werde. Also ganz kurz. Tobi und ich sind gestern nach Marburg gefahren. Ich muss ehrlich sagen, auch ein Stück weit mit Zittern und Zagen, weil wir gedacht haben, was erwartet uns da? Kommen wir zurück und sind erschlagen von dem, was wir gehört haben? Beschäftigt uns das? All die schrecklichen Dinge, die Christen passieren. Wir wissen über Folter. Wir haben ja jemand hier gehabt vor einiger Zeit. Und ich muss sagen, das hatte mich damals eine ganze Woche verfolgt, was dieser Mann uns erzählt hatte und gesagt hatte, was für schreckliche Dinge mit Menschen gemacht werden, nur weil sie sagen, Jesus ist für mich gestorben und ich möchte diesem Jesus nachfolgen. Aber uns hat was völlig anderes erwartet und da sind wir unendlich dankbar dafür. Wir haben so viel davon gehört, wie toll unser Gott ist. wie fantasievoll er wirklich über den ganzen Erdball wirkt. Ich möchte da nur ein Beispiel rausgreifen, auch in aller Not. Es gab einen Alexander, den Nachnamen kann ich nicht mehr aussprechen, in Sibirien im Gefangenenlager. Es gab eine kleine Gebetsgruppe oder gibt eine kleine Gebetsgruppe auf den Philippinen. Und dieser Alexander war völlig verzweifelt, ein Priester, und hat seiner Mutter geschrieben, er möchte nur noch sterben. Die Kälte, die schwere Arbeit hat ihm dermaßen zugesetzt. Und es gab eine Schwester auf den Philippinen, die beim Gebet plötzlich gesagt bekam, bete für Alexander. Sagt der Herr, ich kenne keinen Alexander. Bete für Alexander. Gut, sie hat es ihrem Gebetskreis gesagt. Sie fing an, für einen Alexander zu beten. Die Mutter, die bekam diesen Brief von ihrem Sohn, ich möchte nur noch sterben. Diese Mutter hat Open Doors informiert. In der Zwischenzeit hatte diese Gruppe auf den Philippinen schon ein halbes Jahr für Alexander gebetet. Es kam dann so weit, dass dieser Alexander in eine Todeszelle geworfen wurde und eigentlich abzusehen war, dass er am nächsten Morgen tot sein wird. Und in dieser Nacht erlebte dieser Alexander plötzlich, dass er eine Wärme um sich spürte, obwohl der Wind durch die gebrochenen Fenster pfiff und so weiter. Also ihm war richtig warm, wie wenn da eine Heizung in diesem Raum wäre. Er spürte eine Berührung. Gott hat ihn berührt. Er konnte wohl getröstet einschlafen und die Wachen waren völlig erstaunt, als sie am Morgen reinkamen und ihn erstens mal am Leben vorfanden und sogar mit normaler Körpertemperatur. Also das war für sie einfach völlig unerklärlich. Später in der Gorbatschow-Ära wurde er dann auch begnadigt. Und hinterher hat sich herausgestellt, dass genau da, wo die Christen weltweit über die Zeitzonen hinweg angefangen haben, für Alexander zu beten, dass er dieses Erlebnis hatte. Also das, ja, fand ich einfach total toll. Ich finde es auch total blöd, dass ich hier vorne weinen muss, aber um Jesu Willen mache ich das. Ja, ich wollte euch das einfach so sagen, wie toll das ist, dass Gott einfach so groß ist. Ich könnte euch jetzt ganz, ganz viele solche Beispiele nennen. Eine Frau ist auch in einer Burka erschienen, die ist aus Pakistan und aus Sicherheitsgründen musste sie versteckt bleiben. Und sie hat also so eine Freude ausgestrahlt und hat gesagt, habt keine Angst vor dieser Burka. Das ist nur ein Stück Stoff. Und ich stehe hier, dass ihr einfach für uns Frauen einsteht und hat auch einiges da aus Pakistan erzählt und dass sie gesagt hat, wenn Gott euch nachts um 3 weckt, fangt einfach an, für die pakistanischen Dienstmädchen zu beten. Da ist es 7 Uhr morgens. Da fangen die an, in den Häusern sauber zu machen. Da kriegen sie ihre Anordnungen. Da werden sie vielleicht missbraucht. Vielleicht könnt ihr einen Missbrauch verhindern. Betet einfach für diese Geschwister in Pakistan. Also das fand ich auch eine tolle Idee einfach. Wenn ihr nächstes Mal nachts wach liegt, wisst ihr vielleicht warum, vielleicht hat Gott euch geweckt. Was wir noch mitbekommen haben, sind vorbereitete Ermutigungsbriefe. Und zwar wurde uns gesagt, es ist so ein Segen, wenn Geschwister, die im Gefängnis sind, Briefe bekommen. Ihr wisst, ihr könnt kostenlos jeden Monat die Open Doors Zeitschrift bekommen. Und hier steht eine genaue Anleitung drin, wie man praktisch die Ermutigungsbriefe schreiben kann mit Adresse. Das wird alles über die Open Doors Zentrale weitergeschickt. Ich habe hier 3 Umschläge dabei. Das wäre auch eine Anregung für einen Kindergottesdienst oder Seniorengruppe oder wie auch immer, dass man sich zusammentut und einfach Ermutigungskarten schreibt und weiterleitet, weil sie gesagt haben, das ist immer wieder eine ganz, ganz große Ermutigung, dass diese verfolgten Geschwister erleben. Da sind Geschwister, die wissen von uns und die beten für uns und die stehen vor Gott für uns ein. Danke.
Danke dir, Hanna. Ganz kurz die Punkte noch, die noch ausstehen. Teilhabe am Leid führt zu Teilhabe am Trost. Haben wir aber Trübsal, so geschieht es euch zu Trost und Heil. Haben wir Trost, so geschieht es zu eurem Trost, wenn ihr mit Geduld dieselben Leiden tragt. Was sollen wir tun? Was sollen wir tun angesichts der Tatsache, dass so viele Geschwister verfolgt werden? In Pakistan haben wir gerade gehört, in Indien ist es nicht etwa vorbei. Die allerneuesten Nachrichten gehen dahin, dass es jetzt erst wieder richtig losgeht in Orissa. Teilhaben ist das Stichwort. Wir können vielleicht nicht hinfahren, aber wir können uns informieren. Es gibt viele, viele Möglichkeiten, uns zu informieren, was geschieht in der Welt. Ein ganz, ganz dringender Dienst. Und also teilhaben, dazu sind wir hier heute zusammengekommen. Nächster Punkt, trotz all dem Schönen, was geschieht und was Gott tut, das Leid nicht verharmlosen, nicht verschweigen, so schreibt Paulus. Über die Maßen beschwert waren wir und über unsere Kraft, sodass wir auch am Leben verzagten. Das ist Wirklichkeit. Das muss man einfach festhalten. Verfolgung ist nicht harmlos. Es ist nicht so wie eine Fahrt durch eine Geisterbahn, wo man zwar Schreckliches sieht, aber man ganz genau weiß, mich rührt keiner an. Ich komme genauso heil raus, wie ich reingegangen bin. So ist es nicht. Und es kann auch in Verzweiflung hineinführen. Fünfter Punkt, Glauben heißt zu vertrauen, dass Gott errettet. Hier, möglicherweise aber auch erst dort. Damit wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst setzen, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt, errettet hat und erretten wird. Der Film Scotts letzte Fahrt aus den 40er Jahren beschreibt den Wettlauf zur Entdeckung des Südpols. Der Engländer Scott gegen den Norweger Amundsen. Amundsen verlässt sich ganz auf seine Schlittenhunde, um den Pol zu erreichen. Scott will dagegen ganz sicher gehen. Er traut sich nicht, ganz auf alles auf eine Karte zu setzen. Er versucht es mit Raupenfahrzeugen, erstens, zweitens mit Ponys und drittens mit Schlittenhunden. Die Raupenfahrzeuge geben ganz schnell den Geist auf, viel zu kalt. Die Ponys, denen geht irgendwann das Futter zur Neige. Sie müssen geschlachtet werden. Und mit wenigen Hunden gelangt Scott mit letzter Kraft an den Südpol. Aber da weht schon die norwegische Flagge. Amundsen war zuerst dort gewesen. Auf dem Rückweg kommt der geschlagene Scott und seine Männer im ewigen Eis um. Es ist bewegend, sein Tagebuch zu lesen. Es kommt im Leben darauf an, das Vertrauen auf die richtige Karte zu setzen. Wir haben in uns selbst viele verschiedene Kraftquellen. Das wissen wir, Intelligenz, Durchsetzungsvermögen und so weiter. Wir haben Raupenschlepper und wir haben Ponys. Aber wir haben eben auch Gott. Und das bewirkt Verfolgung. Am Rande der Kräfte, wenn Raupen und Ponys versagen, wird deutlich, dass allein das Vertrauen auf Gott durchtragen kann. Das ist die Erfahrung von Paulus. Dann ein letzter Punkt, Fürbitte ist der Schlüssel. Wir haben es gerade auch gehört, möchte es nur vertiefen und bestätigen und unterstreichen. Dazu helft auch ihr durch eure Fürbitte. Wie leiden die nicht verfolgten Christen mit Paulus mit und werden mitgetröstet? Was ist der Schlüssel? Es ist die Fürbitte. Und wenn ihr nachts wach legt, dann seht es als Chance zu beten. Tags kommt ihr vielleicht nicht dazu, zu viel dran. Die fürbittende Gemeinde Jesu tut etwas für die Verfolgten. Und sie tut etwas für die und sie tut etwas für sich selbst. Das ist keine Einbahnstraße. Denn wir werden mitgetröstet, wir empfangen auch mit. Wir haben Anteil, wir kommen mit hinein in dieses Leiden der verfolgten Geschwister und genauso kommen wir auch hinein in den Trost, den sie empfangen. Eine unsichtbare Verbindung über viele tausend Kilometer. Und jetzt habe ich einen kleinen Film mitgebracht von Open Doors, den ich euch zeigen möchte, als Anregung auch zum Gebet. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass das technisch möglich war, diesen Film jetzt zu zeigen. Vielen, vielen Dank, Harald und Angelika, dass das jetzt so geht.